Willkommen zurück zu Eugen Bär, Abstieg zu Gott. Jetzt geht es um Essen und Trinken. Oft, wenn Friedrich Weinreb auf den Leib zu sprechen kam, fing er mit Essen und Trinken an. Der Leib lebt verborgen in allen Dingen, besonders aber in der gemeinsamen Mahlzeit. Durch das Wunder der Schöpfung ist der Tisch der Begegnungen immer gedeckt. Und um den Tisch herum sammeln sich dann die Leute und sprechen miteinander. Wovon sprechen sie? Über alles Mögliche und Unmögliche, von Sorgen und Sehnsüchten. Tief verborgen in diesem Sprechen, im Nichtbewussten der Teilnehmer, lebt eine andere Welt, auf welche Speise und Trank hindeuten. Eine Welt, in der Gott selbst unsere Speise und unser Trank wird und uns damit alle mit ihm und untereinander eins macht. Dies ist das Geheimnis des Tisches, vom hebräischen Seudah, Tisch mit der Wurzel Sod, Geheimnis. Ein anderes hebräisches Wort für Tisch ist Schulchan. Es hat die gleiche Wurzel wie das Wort für Schicken, Schalach. Am Tisch erlebt man das Schicksal des Lebens. Weinreb hat das Geheimnis der Mahlzeit als Schicksal einmal so formuliert. Eines der Worte für Mahlzeit im Hebräischen ist Seudah, gebildet vom Stamm Sod, Geheimnis. Bei allen Begegnungen, nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Geschichten, die du hörst, oder Büchern, die du liest, oder Bildern, die du siehst, nimmst du etwas auf. Alles ist Mahlzeit. Mahlzeit ist Begegnung am Tisch, der vom Himmel vorbereitet gedeckt ist. Du kommst hier in die Welt, setzt dich an den Tisch und dann wird dir ausgeteilt. Nach der jüdischen Überlieferung ist es der Messias, im Christlichen ist es Jesus, der Christus, also auch der Messias, denn Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes für Messias, Mashiach, der am Tisch austeilt. Das heißt, wir bekommen eigentlich alles vom Erlöser, er teilt uns das Geschick zu. Tisch im Hebräischen ist vom gleichen Stamm wie schicken, Geschick, Schicksal. Gott ist es, der das Geschenk schenkt. So Weinreb. Hier sehen wir, wie Weinreb immer in vielschichtigen Sprachebenen lebt. Die Mahlzeit ist ein physisches und zugleich symbolisches Ereignis. Wir werden ernährt als Körper und Leib, immer zusammen, nie getrennt. Die Aufnahme von Brot und Wein ist zugleich das Empfangen von Ideen, Gefühlen, Taten. Alles, was wir tun, ist immer von Geschichten durchtränkt und in sie eingewoben. So werden alle Begegnungen, seien es Menschen, Dinge, Ideen, Bücher, Bilder, Handlungen, zur immerwährenden Mahlzeit, bei der Gemahl und Gemahlin ihre Einheit feiern. Beim Geheimnis der Mahlzeit spielt der Segen eine große Rolle, denn er öffnet das physische Geschehen zur symbolischen Wirklichkeit hin und entzieht so die Nahrung der bloß einseitigen Nützlichkeit zur Lebenserhaltung. Wiederum muss beides da sein, denn Leben, hebräisch Chayim, ist doppelt, physisch und geistig. Deshalb spricht man vor dem Essen den Segen. Emanuel Levinas macht darauf aufmerksam, dass nach alter jüdischer Überlieferung der Segen den engen Rahmen des Eigentums und der Eigennützlichkeit sprengt. Er schreibt dazu: Das Segnen sei ein Akt von großer Wichtigkeit. Essen und trinken zu können, ist eine ebenso außergewöhnliche, ebenso wunderbare Möglichkeit wie der Zug durch das Rote Meer. Wir wissen nur deshalb nicht, welches Wunder darin liegt, weil wir in diesem derzeit wohlversorgten Europa und nicht in einem Land der dritten Welt leben und weil unser Gedächtnis kurz ist. Dort versteht man, dass sich satt essen können das Wunder aller Wunder ist. In diesen Naturzustand, trotz aller Fortschritte der Zivilisation zurückzufallen, ist eine Möglichkeit für uns. Eine höchst natürliche Möglichkeit, die die Kriegsjahre und die Konzentrationslager belegen. Der Weg, den das Brot vom Boden, wo es wächst, bis zum Mund, der es verzehrt, zurücklegt, gehört zu den gefährlichsten überhaupt. Er ist ein Zug durchs Rote Meer. Ein alter, in demselben Geist abgefasster Midrasch lehrt: Jeder Regentropfen, der für eure Furchen bestimmt ist, wird von 1000 Engeln begleitet, damit er sein Ziel erreicht. Soweit Levinas. Um den Tisch herum, beim Essen und Trinken, beim Sprechen und Erzählen, erleben wir eine eigenartige Doppelheit von Erscheinendem und Verborgenem, zwei Welten, die sich zueinander sehnen wie zwei Liebende, ein Gegenüber von Konkretem und Abstraktem, das sich im Gespräch und im Essen aneinander erfreut. Beim Gespräch um den Tisch herum ist alles da. Wir müssen uns nur öffnen. Alles ist bereitet in der Schöpfung, die sich immer im Jetzt vollzieht. Im gemeinsamen Mahl zeigt sich die Sanftmut der Welt, die jeder Liebende zum Gegenüber hat. Am Tisch vollzieht sich das Einswerden von Himmel und Erde. Und aus dieser Zusammenschau von hier und drüben, von Zeit und Ewigkeit, fließt, wie aus einer Quelle, ein Tun, das im Tikkun besteht, im Einsmachen dessen, das in der Verbannung zerstückelt und getrennt lebt. Um den Tisch herum, aus einem Leben als Schicksal erlebt, als von drüben ins Hier geschickt, aus der Einsicht der Einheit von dieser zeitlichen Welt mit einer anderen ewigen Welt, fließt das Mysterium des Leibes, was Weinreb schon als kleines Kind erleben durfte. Er schreibt: Ich spürte schon als kleines Kind diese Sehnsucht in mir nach der Einheit, zur unlogischen Einheit. Ich träumte in vielen Wachträumen so gerne von wunderbaren Erlösungen, wobei Menschen aller Art geholfen werden konnte und diese Menschen einfach taumelten von der ihnen vollkommen unerwarteten Überraschungen. Soweit Weinreb. Hier wird ersichtlich, wie Weinreb schon von ganz klein auf seine doppelte Herkunft erspürte, einerseits irdisch, von der Ahnenreihe her, dann aber auch vom Ewigen, von Gott her. Weinreb hat immer auf dem Dasein des Göttlichen in uns bestanden. Er hielt, was das Einswerden mit Gott betrifft, nicht viel vom Studium, vom Konstruieren, von der Theorie. Gerade von daher ist es zu verstehen, dass er immer von sich selbst erzählte. Es war seine Art zu sagen: Ich gebe euch keine Methode, keinen Weg für alle, keine Theorie, wie es um euer Leben bestellt sein sollte. So schreibt Weinreb. Deshalb kann ich unmöglich einen Plan aufstellen und sagen: Wenn ihr nun diesen befolgen wollt, ihr Braven und ihr Dummen, dann werdet ihr das Heil erlangen. Es wäre eine Utopie und Utopisten sind gefährliche Leute. Es sind die falschen Propheten. Soweit Weinreb. Einem solchen Konstruieren eines Planes stellte er das Erleben gegenüber, aber wiederum nicht ein allgemein menschliches Erleben, sondern sein eigenes. Dies zeigt uns klar, wo das Autobiografische in seinem wie auch in unserem Leben zu situieren ist. Von Gott kann man nur in der Ich-Form sprechen, weil ein Gotteserlebnis eben keine Theorie ist, sondern aus einer einzigartigen Ich-Du-Beziehung mit Gott herstammt. Wohl deshalb schreibt Weinreb in seinem Buch Begegnungen mit Engeln und Menschen, Mysterium des Tuns, Folgendes: Was ich sagen konnte, ist nur, ich kann euch erzählen, wie es mir auf meinem Weg erging. Denn die Zukunft eines Menschen ist ein lebendiges Ding. Sie ist alles andere als eine Schablone, eine Konstruktion. Sie ist voller Überraschungen, sie ist nicht logisch, sie ist akausal und sie ist vor allem eine vollkommen persönliche Angelegenheit. Sie ist das Gespräch jedes Menschen mit dem Himmel, mit dem Verborgenen, mit dem Mysterium. Soweit Weinreb. Der Weg vom Körper zum Leib ist unendlich und unerschöpflich. Alle schöpfen aus diesem Schatz auf ihre eigene Weise und in ihrer eigenen Sprache. Was den einen anzieht, lässt andere kalt. Ein Leben im Leib ist also immer ganz persönlich und passt inhaltlich in kein Muster hinein. Dennoch gibt es eine allgemeine Struktur des Verhältnisses zwischen Körper und Leib, die grundsätzlich aus zwei Wirklichkeiten besteht, einerseits die verborgene Vollkommenheit, in der alle unsere Sehnsüchte im Verborgenen schon erfüllt sind, und andererseits die erscheinende Wirklichkeit, die mit vielen Unvollkommenheiten belastet ist und sich auf dem Weg zur Vollkommenheit befindet. Beide Wirklichkeiten werden bei der Mahlzeit gefeiert. Dazu schreibt Weinreb: Die Mahlzeit ist die Mahlzeit der Freiheit. Jeder erkenne bei sich selber seinen Adel, seine Herkunft und seine Verbindung mit beiden Wirklichkeiten, mit der Welt der Erscheinungen und mit der Welt des Verborgenen. Dann hat der Mensch eine Zukunft, eine schöne, eine großartige. Dann wird er stolz und glücklich sein, in dieser Welt und in dieser Zeit zu leben. Soweit Weinreb. Bei jeder Mahlzeit ist also der Himmel zu Gast. Der Leib Gottes selbst wird zur Speise, die als Bild von Gottes restloser Hingabe unseren Leib ernährt. Dies kommt besonders schön zum Ausdruck im Ritus des Abendmahls, wo das fleischgewordene Wort Gottes uns zur messianischen Mahlzeit einlädt. Christus sagt: Esset, das ist mein Leib. Trinket, das ist mein Blut. Dies ist die Sprache des Leibes, die unbewusst in uns unser Einssein mit Gott feiert. Man kann diese Sprache nur immer in der ersten Person sprechen, denn der Leib ist der von der je eigenen Innerlichkeit jedes Menschen her erlebte Körper. Aber dieses Sprechen heilt im Prinzip alle Krankheiten des Körpers. Es ist die Gesundheit, die wir von der Ewigkeit her im Wort, das am Anfang bei Gott ist, geschenkt bekommen. Soweit die Ausführungen von Eugen Bär zu dem Thema Essen und Trinken. In der nächsten Episode geht es um die Gesundheit. Bis dahin und bleibe behütet.